ja, noch eins, Entschuldigung. Falls irgendwas, wenn ihr das wollt, es ist jetzt weg davon. Ich habe hier noch drei Zettel mit diesen QR-Codes, da könnt ihr das euch abscannen beim Büchertisch.
So, bevor wir weitermachen, hatte noch jemand hier Fragen zu Pepe? Erste Frage, haben Amöben eine begrenzte Lebenszeit? Die gute Nachricht ist, Amöben sind unsterblich. Ich muss aber sagen, potenziell unsterblich. Natürlich die einzelne, individuelle Amöbe, da braucht nur ein anderer Einzeller daherkommen und macht einmal Haps, dann ist die Amöbe verschluckt und tot. Aber eine Amöbe kann sich natürlich teilen und da man keine Individualität hat bei Lebewesen, die sich ständig teilen, kann man sagen, dass die als Organismus unsterblich ist, wenn sie eben genug Futter hat und ja, die Lebensbedingungen stimmen, dann ist eine Amöbe unsterblich, kann sich immer weiter verbreiten und teilen und es ist ja immer noch das gleiche Lebewesen, was sich eben geteilt hat oder so. Das gilt für unsere Körperzellen nicht. Bei Menschen sind alle Körperzellen limitiert, dass die sich nur eine begrenzte Anzahl teilen können und dann nicht mehr, außer Krebszellen, die können das immer noch. Die sind auch potenziell unsterblich, wenn sie im Labor zum Beispiel gehalten werden. Aber bei Amöben ist das so. Und auch dieser Pilz, also das wäre die nächste Frage, wie oder wo versorgt man Amöben? Ich halte den ja als, wie ihr da auf der Schale gesehen habt, als Gitterschleimpilz, nicht als Amöben. Die Amöben sind so klein, die sieht man nur unter dem Mikroskop. Aber wenn man den als Pilz hält, dann braucht er nur Haferflocken und muss ab und zu umgetopft werden. Der braucht dann wieder Platz, sich auszuweiten und so. Und wie sehen Pepes weitere Lebensjahre aus? Das stehe ich jetzt nicht ganz. Ach so, mein Pepe. Ja, ja, klar. Ich habe da noch viele Experimente mit vor. Ich hoffe, dass der Portugal, habe ich da endlich mal Zeit für. Im Moment kommt er bei mir zu kurz. Der steht in so einem dunklen Schrank und dann macht er irgendwann seine Dauerform und braucht dann irgendwann wieder Wasser, um weiterzuleben. Naja, so viel zu Pepe. Der letzte Vortrag, den habe ich genannt, Fragen über Leben. Überleben oder über Nichtleben. Welche Fragen stellen sich und welche nicht? Ja, das ist ein Riesenthemenkomplex, bioethische Fragen. Wir können sicher nicht auf alles eingehen. Wir suchen uns ein paar Sachen raus. Aber bevor ich damit anfange, muss ich noch ein paar Sachen nachliefern, die eigentlich zum letzten Vortrag gehörten. Wenn man das so sieht, Thema Lebensentstehung, wie komplex das ist und wie wenig sich erklären lässt heute vor dem Hintergrund der Wissenschaft, dann hört man schon mal Aussagen, wie blöd muss man denn sein, um an Evolution oder evolutionäre Entstehung des Lebens zu glauben. Und das sieht da echt erst so aus, ja, wenn man sieht, was alles da dagegen spricht, warum glauben das Leute dann? Und da vergisst man leicht, dass Gott uns auch zumutet, etwas zu glauben, also man muss in jedem Fall glauben und das, was wir glauben, ist nicht unbedingt einfacher. So wie Gott uns Schöpfung beschreibt, das macht wissenschaftlich gesehen, wenn man eben diese Herangehensweise hat, dass man was erklären möchte, auch keinen Sinn, so wie das andere vor dem Hintergrund dessen, was wir wissen, was möglich ist, keinen Sinn macht. Wenn wir das einfach lesen, dass da so eine klare Struktur ist, Gott macht erst drei Trennungen und dann drei Füllungen. Das ist so eine sehr übersichtliche Struktur. Da sagen viele Leute, da siehst du doch schon dran, das ist ein poetischer Text, das macht keinen Sinn. Das soll einfach so ein bisschen, dass man sich das merken kann. Darum ist das so beschrieben, hier ist Licht und Finsternis. Und als Nebenprodukte werden erwähnt, dass Himmel und Erde da sind, Zeit und Raum, Tag und Nacht. Und dann kann eben geschaffen werden. Hier werden die Wasser von den Wassern getrennt. Und dann hat man eine Atmosphäre, hat oben und unten Wasser. Und dann wird Wasser und Land getrennt und auf dem Land sind dann auch direkt die ganzen Pflanzen. Man hat Meer und Festland und da gibt es dann schon Leben. Und dann kommen am vierten Tag die ganzen Gestirne und in der Aufzählung die Sterne, so in einem Nebensatz, da sagt heute natürlich jeder Kosmologe, hör mal, die Sterne, das ist fast alles, ja, wenn man sich das Weltall anguckt. Und irgendwo ist da eine ganz kleine Sonne, das ist dann unsere und unser Sonnensystem. Und in der Bibel wird das beschrieben, die Sonne, der Mond und die anderen. So eben, wie es aus unserer Perspektive ist und für uns Bedeutung hat. Am Tag 5 Fische und Vögel und dann am Tag 6 Landtiere und Menschen. So wird das gefüllt und dann kommt der siebte Tag. Da trennt Gott 6 Arbeitstage von einem Ruhetag und füllt ihn mit den Sachen, die ihm eigentlich wirklich wichtig sind und was bedeuten, dass der Mensch mal Ruhe hat, Zeit für Gemeinschaft, dafür nach Gott zu fragen, Heiligung, irgendetwas mal beiseite zu stellen für Gott, das bedeutet heiligen. Das sagt Gott, dass er den Tag heiligt, bevor die Sünde in der Welt ist. Das heißt, Heiligung ist nicht nur Absonderung vom Bösen, sondern einfach ganz neutral erstmal für Gott. Da war noch alles gut. Ja, so ist, wie Gott uns Schöpfung beschreibt. Und er macht das so, in der Bibel finden wir das erklärt, warum das so ein Schema hat, weil Gott das als Bild verwendet für etwas ganz anderes, für das, was er in einem Menschen wirken will, wenn der Mensch rund erneuert wird, eine neue Schöpfung wird, wie das 2. Korinther 5, Vers 7 beschreibt. Und da sieht man die gleichen Prinzipien. Im Anfang ist es Gott, der etwas tut, der ein Werk geplant hat, in dir zu tun. Und wenn du dich anschaust, wenn wir uns anschauen, da ist am Anfang, bevor wir uns bekehrt haben, Finsternis und Chaos. Das ist der Ausgangszustand, ungeformt, da ist noch nichts. Und dann wirkt aber der Geist Gottes, das heißt, der schwebt darüber oder brütet darüber. Es ist eine Wirkung, die Gott durch seinen Heiligen Geist tut, dass da Gottes Licht reinfällt, dass wir in der Lage sind, uns als Sünder zu erkennen im Licht Gottes. Und dann kann eine Trennung da sein, Licht und Finsternis. Und dann kann es Leben und Wachstum geben, dann kann Frucht hervorkommen, dann kann am Ende Gott uns Verantwortung geben, uns Herrschaft anvertrauen, uns seine Gebote geben, sagen, was er von uns erwartet, und dann kann es Segen geben, Vollendung, Ruhe, Gemeinschaft. Das ist das, was Gott für einen Menschen geplant hat. Und damit wir das so ein bisschen nachvollziehen können, was da passiert, hat er gesagt, da mache ich die Schöpfung direkt so als Modell, dann weiß der Mensch schon mal, das ist so das Programm, das habe ich in deinem Leben vor, das ist Schöpfung, eine neue Schöpfung sieht so aus, wie diese erste Schöpfung vor ein paar tausend Jahren, wie ich Himmel und Erde geschaffen habe. Das ist so die ganz normale geistliche Erklärung, die ein Bibelleser akzeptiert, aber dass das jetzt auch wirklich so gewesen ist, historisch, wenn man daneben gestanden hätte, das ist ganz schön steil, wenn man sich vorstellt, so ein Vers aus Hiob, wo das beschrieben wird, er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde auf über dem Nichts. Also die Erde wird zuerst genannt, bevor irgendwas war, macht Gott da die Erde hin. Eine wasserbedeckte Kugel aufgehängt über dem Nichts. Wenn ihr euch das mal wissenschaftlich vorstellt, was tauchen da alles für Fragen auf, ja? Wasserbedeckt, ich meine, Wasser ist nur im Bereich von zwischen knapp über 0 Grad und bis knapp unter 100 Grad flüssig. Und wenn da keine Atmosphäre ist, dann wird das Wasser eigentlich sofort ins Nichts verdampfen. Also wenn die Erde im Vakuum hängt, warum bleibt das Wasser auf der Erde? Warum bleibt die Erde, die hat ja gar keine Bahn, die hängt da einfach ohne andere Gestirne. Heute ist alles in einem Riesensystem zusammengeschaltet. Und doch sagt Gott, so habe ich das gemacht. Ich habe erstmal einfach die Erde geschaffen. Weil mit der Erde, das hat mit meinem Plan zu tun. Der Rest, das ist hinterher, kommt da als Add-on, aber erstmal habe ich die Erde da aufgehängt. Die Erde war noch ungeformt, noch wüst, da war noch nichts zu sehen, da war nur Wasser. Aber Gott sagt, so hat das begonnen. Und das ist für jeden Kosmologen ein Angang, sowas auch nur auszusprechen, dass es denkbar ist, dass da ein leeres Weltall ist, einfach nur Raum und dann mittendrin die Erde. Und dass dann erst am 4. Tag die Sterne kamen. Wenn wir das vom Hebräischen untersuchen, machen wir jetzt nicht im Detail, aber da kommen dann so ein paar Ausdrücke, wo wir sehen, das meint genau das. Das ist nicht irgendwie, weil es poetische Sprache ist, sondern da passt 1. Mose 1, passt zu Hiob, zu diesem Vers hier, wo Gott das beschreibt. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Erde, sondern auf alles, was danach kommt auch. Ja? Wenn man denkt, also Gott schuf ganze Ökosysteme, die sofort funktionieren. Da denkst du als Biologe, also Pflanzen, die meisten Pflanzen brauchen Humusböden. Wo soll der Humus hergekommen sein, wenn es vorher noch keine Pflanzen gab? Ja, den hat Gott so mitgeschaffen. Ja. Das ist, wer solche Fragen stellt, der hat noch nicht verstanden eigentlich als Gläubiger, dass das für Gott überhaupt kein Thema ist, etwas so ins Dasein zu rufen. Ja. Als der Jesus als Auferstandener erscheint, da hat er aus dem Nichts hat den ganz normalen menschlichen Körper, den konntest du anfassen. Ja. Der hat mit dem geredet, der hat gegessen. Und dann war der Körper wieder weg. Den kann Gott wirklich einfach so ins Dasein bringen und auch so wieder rausrufen. Wir haben, glaube ich, überhaupt keine Vorstellung von der Macht Gottes, weil wir so an dieses wissenschaftliche Denken geprägt sind, dass wir meinen, wir müssten alles erklären können. Aber die Schöpfung, die wird in der Bibel mehrfach als größtes Wunder bezeichnet. Ja? Wunderbar sind deine Werke, das heißt wunderhandelnd. Also die Schöpfung wird in dem Psalm besonders als Wunder Gottes erwähnt. Und Wunder brauchen wir nicht erklären. Da können wir einfach denken, dass Gott kann das. Der kann aus dem Nichts einen erwachsenen Menschen dahinstellen, einen Mann. Und aus seiner Seite, was auch immer das heißt, Gott hätte die Seite nicht gebraucht. Er kann aber irgendwas dann, dass da auch die Frau daneben steht. Und das Ganze drumherum, das hat auch sofort funktioniert und hatte ein scheinbares Alter. Ja? Der Adam sah aus, als wäre er scheinbar schon eben von der Eizelle zum Mann gereift, aber der hat diese Entwicklung nie durchgemacht. So wie der Wein, den der Herr erschafft in Kana auch. Ja? Der hatte auch ein scheinbares Alter und der hat ihn so aus Wasser gemacht. Also das ist nur mal so als Gegenüberstellung. Wenn Leute, die wissenschaftsfixiert sind, sowas hören, sagen die auch, na, wer kann denn sowas glauben? Das ist ja total Banane, das ist ja so blöd, so was Unübernatürliches und Unerklärbares. Das ist also dieser Konflikt, der beruht darauf, was habe ich für eine Voreinstellung? Kenne ich Gott, den Allmächtigen, der das kann, aus dem Nichts etwas erschaffen? Oder klammere ich den von vornherein aus und versuche selber da eine wissenschaftliche Erklärung zu finden. Und dann muss ich mich an Dinge klammern, auch wenn heute klar ist, dass es noch keine Erklärung gibt und darauf hoffen, dass irgendwann bessere Erklärungen da sind. Und das tun die meisten, die das ernsthaft glauben wollen und weiter suchen. Die hoffen, dass es irgendwie noch neue Prinzipien gibt, dass Materie sich doch selbst organisieren kann und so weiter. Und das ist nicht unbedingt blöd, es bleibt ja nichts anderes übrig, wenn man Gott ausgeklammert hat. Das hat jedenfalls nichts mit Intelligenz zu tun. Die sehen die Probleme auch und hoffen doch darauf, dass es Lösungen gibt. So, und dann noch ganz kurz eine Illustration vorweg, wo wir uns fragen können, wie unser, ja, ob wir frei sind darin, Sachen selber zu beurteilen. Wir haben am Eingang davon gesprochen, dass es moralische Fragen gibt, das heißt Fragen zwischen Gut und Böse. Und wenn Menschen ganz wissenschaftszentriert denken, dann lehnen die diese Frage von vornherein ab und sagen, das Gut und Böse als moralische Kategorien, die gibt es nicht. Das sind Konventionen, gesellschaftliche. Wenn die Mehrheit also der Überzeugung ist, dass was richtig ist, dann kann sie das etwas aufpumpen, aufladen moralisch und sagen, das ist nicht nur richtig, sondern das ist gut. Und das andere ist nicht nur falsch, in dem Sinne, man sollte es nicht tun, sondern es ist böse. Und damit setzt man dann noch was drauf, was aber nicht wirklich begründet werden kann. Gut und böse als absolute Kategorien, sowas gibt es gar nicht. Das hier ist eine Grabwespe. Der lateinische Name ist Sphex und die heißt Grabwespe, weil sie solche Grabhöhlen baut, Gräber anlegt praktisch. Die macht also eine tiefe Höhle in die Erde mit ihren starken Mandibeln und dann geht sie auf Jagd und erlegt, je nach Art, einen Grashüpfer oder manche jagen auch Raupen. Und jagen heißt, die werden gepackt und mit einem Stich betäubt. Also nicht getötet, sondern nur betäubt. Die leben dann weiter. Und dann packt sie die Beute und fliegt mit der Beute zu ihrer Grabhöhle. Geht dann nochmal rein und vermisst die Höhle, ob das auch alles passt. Und überlegt dann schon, wie bringe ich da die Beute unter und guckt, ob da Erde nachgerutscht ist oder so oder ob alles in Ordnung ist. Kommt dann wieder raus, geht zu der Beute hin und zieht die in die Höhle. Legt dann ein einziges Ei daran und verschließt die Höhle wieder und tarnt die sogar so ein bisschen, dass keiner sieht, dass da irgendwas versteckt ist. Und das macht die in der Brutsaison dann, wenn es gut läuft, mehrmals am Tag. Also eine Grabhöhle füllen mit einem Beuteinsekt und die wieder tarnen. Das ist so als Fließdiagramm angelegt, so ein fester Ablauf, ja? Dass sie eine Höhle gräbt, die Beute jagt, die Höhle damit anfliegt, die ablegt und so weiter in diesen Schritten. Und jetzt kann man natürlich als Forscher mal gucken, was passiert, wenn man in diesen festen Ablauf eingreift. Hier zum Beispiel, dann ist sie gerade in der Höhle drin und kriegt da nichts mit. Dann nehme ich einfach diesen Grashüpfer und lege den mal so einen halben Meter an die Seite. Was passiert jetzt? Kommt wieder raus und sieht, ups, die Beute ist weg. Eben lag sie noch hier, jetzt ist sie weg. Und dann gibt es zum Glück direkt ein Alternativprogramm an der Stelle, dass die so einen Suchlauf beginnt, ganz systematisch, ja, so Mäandern nennt man das, hin und her. Und wenn die nicht allzu weit weg ist, dann findet die die Beute auch und steigt dann hier wieder in das Programm ein. Das heißt, die legt die an den gleichen Platz, wo die vorher gelegen hat und geht dann wieder in die Höhle, um zu kontrollieren und kommt dann wieder raus. Und das Interessante bei der Grabwespe ist, das kann man 42 Mal hintereinander machen. Die macht immer das Gleiche. Die kommt nie auf die Idee, irgendwann zu sagen, Mensch, was machst du denn? Du warst jetzt 30 Mal in der Höhle, jetzt nimmst du das Viech und gehst direkt da rein. Nimmst es einfach direkt mit. Die Höhle ist ja gecheckt. Das kann die Grabwespe nicht. Die kann nicht über dieses Programm nachdenken, was sie da fährt, sondern das ist, man nennt das fest verdrahtet. Das ist reiner Instinkt, ein Ablauf, der in dem Tier so programmiert ist, dass es da nicht rauskommt. Jetzt ist die coole Frage, ob wir Menschen eigentlich genauso funktionieren wie eine Grabwespe, natürlich auf einem wesentlich komplexeren Level, sodass wir das selber nicht durchschauen können, aber ob wir auch nur feste Programme fahren, also feste Abläufe haben, die wir irgendwie durchlaufen und unsere Freiheit, die wir denken zu haben, dass das nur eine Illusion ist. Dass wir also gar nicht frei sind daran, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir entscheiden, sondern dass wir, wie alle anderen Lebewesen auch, durch genetische Programme einfach nur gesteuert sind und die befolgen. Und das ist eine wirklich sehr interessante Frage und die meisten Wissenschaftler tendieren dahin, heute zu sagen, dass unsere gedankliche und rationale Freiheit, dass das eine Illusion ist, ja? Dass wir im Prinzip auch nur Maschinen sind, wo man mehr und mehr erklären kann inzwischen, wie sie funktionieren, also Produkte unserer Umweltfaktoren und Gene. Und da haben wir eben auch von der Bibel her einen ganz anderen Blick drauf, dass Gott sagt, dass er den Menschen in seinem Bild geschaffen hat und das bedeutet eben auch, dass wir tatsächlich nicht im Bild einer Grabwespe geschaffen sind oder anderer Organismen, die so funktionieren, sondern im Bild eines Gottes, der frei ist, eigenständig zu handeln, Autonomie hat, Willensfreiheit hat. Und die hat er dem Menschen mitgegeben und darum macht er uns für unsere Entscheidungen verantwortlich. Wenn wir fest verdrahtet laufen würden, konnte Gott niemand für irgendwas zur Rechenschaft ziehen, dann könnte man immer sagen, das ist dein Programm. Ich habe nur ausgeführt, wie ich programmiert bin, aber das wird ein Mensch Gott nicht vorwerfen können, weil der Mensch eben anders ist. Und das ist wichtig für die bioethischen Fragestellungen, dass wir eine Entscheidungsfreiheit vor Gott haben und Dinge beurteilen sollen und beurteilen müssen. Und wenn wir sehen, wie heute der Mensch sich definiert, dann gibt es die eine Seite über das Genom, dass wir im Prinzip sagen, wir sind die Summe unserer Gene oder unserer genetischen Information plus jetzt der ganzen Epigenetik, die man heute erst entdeckt, aber egal, das ist so das Wesentliche. Und wenn wir in die Psychologie und Neurologie gehen, die ja auch Naturwissenschaften sind, die sich also mit ganz Greifbarem beschäftigen, keine Geisteswissenschaften, die immer so ein bisschen suspekt sind, weil sie nicht so reproduzierbar arbeiten, dann wird der Mensch verortet in dem, was er, ja, was er empfindet, denkt, was er also psychisch ist. Und das kann man heute ja schon durch bildgebende Verfahren sehr gut nachweisen, dass die normalen Reaktionen, Freude, Neid, Wut, alles Mögliche, Entsprechungen haben in bestimmten Gehirnzentren, dass da also was flackert, wenn man diese Gefühle auslöst, dass das sehr eng korreliert, das heißt zusammenpasst, sodass es überhaupt keinen Zweifel mehr gibt, dass alle Gefühlsregungen und Gedankentätigkeiten irgendwo im Gehirn eine Widerspiegelung finden. Aber das ist natürlich was anderes, ob ich sage, das passiert da, also das Gehirn macht das, oder ob ich sage, da wird das sichtbar. Ja? Denn von der Bibel aus gehen wir davon aus, dass die Seele und der Geist des Menschen nicht an dieses Neuronennetz gebunden sind, an den materiellen Träger, sondern dass sie sich dessen bedienen, als ob das ein Werkzeug wäre, das Gehirn. Also das, was da passiert, an den Synapsen hauptsächlich, diesen Schaltstellen zwischen den einzelnen Nervenzellen, zwischen den Neuronen, das ist, was nach heutigem Wissen die Denkprozesse sind, aber das ist nicht deine Persönlichkeit. Deine Erinnerung, die lässt sich da verorten. Da kann man sehen, das sind Verschaltungen, Verknüpfungen. Alles, was du gelernt hast, was du erlebt hast, findet sich da wieder. Aber es wäre schade, wenn das alles wäre. Ich habe länger mit Gehirnen auch gearbeitet. Das hier ist so ein Versuchsstand. Da seht ihr 8 Organbäder. So ist das mal vergrößert, was ihr da in dem Organbad seht. Das ist der Hippocampus der Ratte. Hippocampus heißt Seepferdchen, weil das so eine spiralige Form hat, wie so ein Seepferdchenschwanz. Ja? Und diese Gehirnpräparate sind außerordentlich sensibel. Man muss die also gekühlt schneiden, also direkt entnehmen, schneiden, in kalte Organlösung da tun und dann mit Sauerstoff begast sofort überführen und dann leben die weiter. Und wenn man da etwas zu langsam ist, dann ist vorbei, dann sind die kaputt und reagieren nicht mehr. Also wenn die wenige Minuten zu wenig Sauerstoff bekommen, dann bauen die irreversibel ab und dann ist vorbei. Und das ist mit unserem Gehirn genauso. Wenn dein Gehirn 5 Minuten nicht durchblutet ist, also gar keinen Sauerstoff mehr bekommt, dann ist irreversibel vorbei. Und dann kannst du dabei zugucken, wie dein Gehirn dieses komplexe Schaltwerk hier, dieses ja, aus 100 Milliarden etwa Neuronen, wie sich das zu Suppe verflüssigt. Da bleibt nichts von übrig. Diese Schaltstellen, die sind ganz sensibel, die lösen sich sofort auf. Die Neuronen, das hat ja die Konsistenz wie so ein weicher Käse, das Gehirn, ja. Das ist eine absolut sensible Materie. Und bei einem Mensch, der stirbt, kann man dabei zugucken, wie das zerfällt. Und wenn das alles wäre, wenn deine Erinnerungen und dein Wesen und deine Persönlichkeit wirklich nur in den Neuronen stecken würden, da hätten wir überhaupt keine Hoffnung, dass irgendwas bleibt. Denn wo soll das bleiben? Im Gehirn jedenfalls nicht. Das kann ich euch garantieren, dass im Gehirn gar nichts überlebt. Die Zellen, die bauen alle innerhalb von wenigen Minuten ab und da ist nichts zu retten. Und darum ist schön, dass wir eine ganz andere Perspektive haben, dass Gott sagt, ich mache das doch nicht an deinem Gehirn fest, an diesem Käse, der da zwischen deinen Schädeldecken wabert. Das ist ein hochkomplexes Organ, vielleicht das komplexeste Konstrukt im ganzen Universum, dieses Gehirn. Aber wenn da deine Existenz durch garantiert würde, das wäre einfach schade, denn das Zeug ist wirklich nicht sehr beständig. Sondern ich habe ein Backup und ich stelle dich komplett wieder her. Mit deinen Erinnerungen, mit deiner Persönlichkeit, das ist, was wir als Auferstehung glauben. Und ich meine, wenn das nicht wahr wäre, und da hat die Wissenschaft überhaupt keinen Ansatz, da irgendwas, wie kann Auferstehung sein, wie kann eben das, was da sichtbar verloren geht, wiederhergestellt werden, wieso kann es davon ein Backup geben, wieso kann Gott eine Person wieder auferstehen lassen mit ihrer Persönlichkeit und ihren Erinnerungen. Spätestens an der Stelle wird klar, dass wir, wenn wir glauben, überhaupt keinen Weg haben, das, was wir glauben, wissenschaftlich weiter zu unterfüttern. Es gibt Punkte, wo wir einfach sagen müssen, das ist nicht Wissenschaft, das ist Glaube, das tut Gott. Und wir glauben einfach an die Macht Gottes. Ja, dann kommen wir zu den bioethischen Fragestellungen. Und da gibt es ja ganz viel. Was tun wir heute, um Leben zu erhalten? Das ist hier meine Mutter und mein jüngster Bruder. Ich habe also 6 jüngere Geschwister. Das ist der Cornelius und bei der Geburt meines jüngsten Bruders musste meine Mutter intensivmedizinisch behandelt werden. Sie hätte das sonst nicht überlebt, mein Bruder schon. Aber seit diesem Erlebnis bin ich dankbar dafür, dass es die Intensivmedizin gibt, denn sonst wäre mein Bruder ohne Mutter aufgewachsen. Ich war damals 20 Jahre alt, hat auch meine Mutter sehr früh verloren. Also sicher könnte jeder von euch aus dem näheren Umfeld ähnliche Geschichten erzählen, wo Leute nur überlebt haben oder vielleicht hat der ein oder andere selber schon erlebt bei sich selbst, dass er nicht mehr leben würde, nicht mehr heute hier sitzen würde, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, Leben intensiv medizinisch zu retten. Das heißt, Leute so anzuschließen, dass die Körperfunktionen aufrechterhalten werden, obwohl der Körper selber ansonsten tot wäre, nicht mehr selbstständig atmen würde, den Kreislauf nicht mehr aufrechterhalten würde. Und das kann man halt überbrücken. Und die Frage ist, bis zu welchem Grad wir sowas machen. Denn das ist natürlich eine Entscheidung, wo wir das, was normalerweise passieren würde, ohne diese Möglichkeit sagen, dass wir das nicht akzeptieren. Dass wir eingreifen, ein Leben erhalten, wo natürlicherweise das Leben zu Ende wäre. Das ist hier meine Schwiegermutter, Barbara Georg. ...2013 hat sie an einer Seniorenfreizeit teilgenommen. Das ist das letzte Foto, wo sie noch bei Bewusstsein ist. Sie hat dann eine Fahrradtour mitgemacht, ist mit dem Rad gestürzt und hatte dann eine Gehirnblutung, ist in ein Koma gefallen mit 70 Jahren. Und dann war die Frage an die Familie, was wir da entscheiden. Denn sie konnte nichts mehr entscheiden, hat auch schriftlich nichts verfügt. Ihr Mann ist schon länger beim Herrn, also ist 3 Jahre vorher gestorben, heimgegangen. Dann steht man vor so einer Frage, was entscheidet man in Bezug auf eine 70-jährige Gläubige, deren Leben man jetzt mit diesen Methoden noch lange verlängern könnte. Die hat ein stabiles Herz und wenn jemand ein stabiles Herz hat und sogar selbstständig atmet, dann muss der nur per Tropf ernährt werden. Und er kann locker noch 20, 30 Jahre in diesem Zustand, wenn er gut gepflegt wird, weiterleben. Aber ist das das Ziel? Es war von vornherein klar, dass die Gehirnblutung so stark war, dass sie wesentliche Teile des Gehirns zerstört hat. Dass also keine Hoffnung medizinisch gesehen bestand, dass sie aus diesem Koma erwachen würde. Und da waren sich alle Geschwister einig, also ich bin da außen vor, nur die direkte Familie entscheidet, ihre Kinder, dass das nicht das Ziel ist, für einen Gläubigen 30 Jahre im Koma zu liegen, sondern wenn wir Mutter hätten fragen können, hätte die gesagt, ich will nach Hause, aber möglichst schnell. Denn was bringt das, hier künstlich ernährt zu werden, im Bett zu liegen, und wie viel Koma-Patienten mitbekommen, ist bis heute sehr umstritten und rätselhaft. Aber das ist nicht das Leben, was sich ein Gläubiger wünscht. Und so haben wir das Okay gegeben, den Tropf abzuschalten, und 18 Tage später ist sie beim Herrn gewesen. Aber das ist auch bioethisch, wenn man einmal jemanden angeschlossen hat, dann braucht es eine bewusste Entscheidung, die Apparate abzuschalten. Manchmal denkt man, in so einem Fall wäre es besser gewesen, also der Rettungshubschrauber hat sie in die Klinik geflogen. Wenn das ein bisschen länger gedauert hätte, dann wäre sie bei diesem Unfall schon zum Herrn gegangen. Oft ist das eher ein Fluch, wenn Leute unter Aufbietung aller Mittel erstmal gerettet werden und dann später die Frage ist, was machen wir jetzt? Gut, wenn jemand 70 Jahre ist, stellt sich die Frage ganz anders, wie wenn es einen jungen Menschen betrifft. Aber wir entscheiden da heute durch das, was wir an Möglichkeiten haben, irgendwie über Leben und Tod. Und das nimmt Gott uns nicht einfach ab, dass es irgendwelche Bibelstellen gibt, wo wir sagen können, hier, die Sache ist ganz klar, man darf auf keinen Fall abschalten oder andersrum, man darf so ein Leben gar nicht retten oder so. Das ist einfach, das sind Entscheidungen über Leben und Tod, wo Gott möchte, dass wir uns fragen, was ist Leben, was hat Leben für ein Ziel, wie sieht Gott Leben? Vielleicht habt ihr von dieser Frau gehört, das war vor ein paar Wochen jetzt erst, eine Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die hatte mit 32 Jahren einen Verkehrsunfall, ist dann hier in Bayern, die haben die besten Kliniken für sowas, in Bad Aibling behandelt worden und jetzt eben nach 27 Jahren aus dem Koma erwacht, ist voll ansprechbar, braucht zwar den Rollstuhl den Rest ihres Lebens, aber er kennt alle Leute wieder, knüpft also da an, wo sie vor 27 Jahren abgeschaltet hat. Das gibt's auch. Und ja, Leute, die vor so einer Entscheidung stehen, eben wenn es eine 32-Jährige betrifft, die noch ihr Leben großenteils vor sich hat, die haben natürlich diese Hoffnung, dass sich so ein Wunder auch bei ihnen ereignet. Und die Behandlungsmethoden werden immer besser. Die Hoffnung ist für viele Koma-Patienten berechtigt, dass sie irgendwann doch reaktiviert werden können. Und das macht die Lösung dieser Fragen natürlich auch nicht einfacher. Ja, wie entscheiden wir in Bezug auf Leben und Tod? Kennt jemand von euch diese Krankheit, Mukoviszidose? Also früher führte die meistens innerhalb der ersten 15 Lebensjahre zum Tod, meistens zum Tod durch Ersticken. Ersticken am eigenen Schleim, also ein sehr grausames Krankheitsbild. Das betrifft die Chloridkanäle, also die Zellen können nicht vernünftig entwässern. Dadurch haben die sehr zähflüssigen Schleim überall, in Atemwegen, Rachenraum, und kriegen kaum richtig Luft, müssen also ständig abgesaugt werden und leiden sehr stark, sind sehr eingeschränkt, ganz wenig belastbar. Heute hat sich das ziemlich verbessert, aber diese Krankheit, die hat einen genetischen Ursprung. Also es gibt verschiedene Mutationen, die auslösen. Die kann man feststellen, und wir hätten die Möglichkeit, wenn wir Gentechnik jetzt konsequent anwenden würden, diese Krankheit auszurotten. Und das sind sehr spannende Fragen. Wenn wir diese Möglichkeit haben, dieses Leid zu verhindern, sollten wir das nicht tun. Also jeder 25. ist Träger des Mukoviszidose-Gens, also der Mutation, die das auslöst. Wenn wir jetzt einen Raum haben mit 100 Leuten, 4 von uns statistisch gesehen tragen das. Es ist rezessiv, das heißt, solange du auch das gesunde Allel hast, die andere Position, passiert überhaupt nichts. Stört dich das nicht? Wenn du jetzt zufällig jemand heiraten würdest, mit dem du Kinder zeugst, der das auch hat, dann hast du die Wahrscheinlichkeit von 1:4, ein Kind zu bekommen, was tatsächlich unter Mukoviszidose leidet. Und heute immerhin eine Lebenserwartung von 40 Jahren hat, aber trotzdem sehr stark sein Leben lang darunter leiden wird. So jetzt, wenn wir dieses, was wir heute Morgen besprochen haben, diese Gentypisierung, da könnte man sofort sehen, bei jedem, wer das Gen hat, und dann könntest du zumindest darauf achten, dass du jemanden heiratest, der es nicht hat, dann wäre das Problem aus der Welt und die Mukoviszidose, die würde irgendwann aussterben. Noch einfacher wäre, wenn man eben gar kein Kind auf natürlichem Weg zeugt, sondern das in vitro macht, also im Reagenzglas, dann kann man bei der Eizelle abchecken, ist das Gen drin oder nicht. Und dann nimmt man nur eine gesunde. Und um die Gemüter jetzt zu beruhigen, die sagen, ja, was passiert mit der Kranken, sagt man dann, die frieren wir einfach ein. Die frieren wir ein, die legen wir im flüssigen Stickstoff. Das lebt ja weiter, ja. Das lebt bis die Erde in Flammen aufgeht, lebt das weiter. Also wenn du der Ansicht bist, dass du da ein Leben hast, was du schützen musst, dann frieren wir die ein und dann sind wir aus der Nummer raus. Dann hast du da ein krankes Kind auf Eis und wir nehmen die gesunde Zelle und dann passiert nichts. Und das machen wir jedes Mal und so sind wir innerhalb weniger Jahrzehnte diese schreckliche Krankheit los. Ja, da merkt ihr schon, dass es sehr schwierig ist, dagegen zu argumentieren. Was will man da ins Feld führen, warum man sagt, nee, das machen wir vielleicht doch nicht. Was würdet ihr sagen? Was sind so Argumente? Warum sollte man das nicht machen, wenn man diese Möglichkeit hat? Du bringst niemanden um, du tust keinem weh, du verhinderst großes Leid. Jedes Jahr werden 300 Kinder so geboren. Kann man ja nicht kommen mit so Sprüchen, Respekt vor dem Leben. Ich meine, da sagen die anderen, pass auf, Respekt vor dem Leben ist, wenn Kinder gesund sind. Das ist Respekt vor dem Leben. Das ist nicht lebenswert oder nicht erwünscht, ja, dass jemand sein Leben lang verschleimt rumläuft, nie Sport machen kann, sich nie ohne seinen Sauerstoff bewegen kann irgendwo. Ja, man hätte natürlich damit einen Dammbruch, ja, dass man einmal angefangen hat, da einzugreifen, wo bisher sich noch alle einig sind, das läuft nicht. Wir wollen nicht genetisch auswählen, wir wollen nicht genetisch eingreifen, therapeutisch nichts verändern im Genom. Das sind bis heute in der westlichen Welt zumindest eindeutige Tabus. Und das ist sehr berechtigt, denn wenn man einmal angefangen hat zu gucken, hat er das Mukoviszidose-Gen, dann könnte man ja auch direkt sagen, was ist denn da noch alles drin in dem Genom? Dann nehmen wir aber auch nicht die mit dem Alzheimer-Disposition, sondern nehmen die, die das nicht hat. Und dann fängt man an und entwickelt eine Vorstellung, wie sollte eigentlich der Mensch sein? Was darf er haben, was darf er nicht haben? Und das wäre dann so eine Spirale, wo keiner weiß, wo das endet, ja? Wo wir nicht weit davon weg sind, dann irgendwann, dass wir selber zusammenbasteln und sagen, wir stellen jetzt mal die Gene zusammen, immer nur die besten. Und wenn dann doch jemand sagt, ich mache das nicht mit und hat ein krankes Kind, dass dann alle sagen, ja, das hättest du aber verhindern können. Das kann man doch heute wohl technisch lösen, dass sowas nicht mehr nötig ist. Und das ist eben die Frage, wie entkommt man dieser Nummer, ja. Das ist heute schon das Problem für Krankheiten, die einfach zu erkennen sind, wie Trisomie 21, dass Leute sagen, also heute muss doch kein Kind mehr geboren werden mit Trisomie 21, ja. Die Leute sollen das vorher checken lassen und sollen das dann das Schwangerschaftsgewebe wegmachen, wenn es das hat und ein gesundes Kind bekommen. Und wenn man nicht von vornherein sagt, also Leben, wenn es einmal da ist, das ist von Gott gewollt, und da kann man nicht einfach wieder was wegmachen und korrigieren, dann hast du es sehr schwer dafür zu argumentieren, dass du sagst, also wenn das Kind gewollt ist von seinen Eltern, dann dürfen die ein Kind bekommen, was eine Behinderung hat. Das ist völlig im Bereich dessen, was von Gott gegeben ist. Und Krankheit gehört zu unserem ganz normalen Menschsein dazu. Und das ist eben die Frage, wenn wir so anfangen, ja, dass wir Krankheit, genetische Krankheit zumindest, als was sehen, ja, wo wir uns für zuständig fühlen, als ob wir alles, was technisch möglich ist, machen dürften, um Gesundheit zu garantieren. Und das ist ein total bedenklicher Weg. Hier seht ihr, wie das gemacht wird. Wenn also eine In-vitro-Befruchtung da ist, dann hat man hier so ein Mehrzellstadium und da kann man einfach eine der Zellen absaugen. Zu dem Zeitpunkt sind die noch alle genetisch identisch, also haben sich noch nicht differenziert. Und die untersucht man dann und dann weiß man genau, was da drin steckt und kann dann entscheiden, lassen wir diesen Zellklumpen jetzt zum Menschen ranreifen, pflanzen wir den ein in eine Gebärmutter oder legen wir den auf Eis und sagen, dann bleibt der lieber kalt gestellt, weil irgendwas drin ist, was wir nicht haben wollen. Und wenn es einmal so Methoden gibt, dann werden sie auch intensiv genutzt. Das hier ist eine Methode, die ganz einfach funktioniert, wo man im Reagenz, also in der Petrischale, auch diese befruchteten Eizellen einfärben kann und dann sieht an einer Fluoreszenz, ob die XX oder XY sind, ob man männliche oder weibliche Eizellen da hat. Und in Ländern, wo das bevorzugt ist, dass man männliche Nachkommen hat, überall ist das nur so rum das Problem, dass man also lieber Jungen, als Mädchen, als, aus sozialen Gründen, egal warum. In China zum Beispiel, da ist heute schon ein relativ hoher Jungenüberschuss in den Geburten, obwohl es da auch verboten ist, aber es wird gemacht, dass viele eben das Geschlecht selektieren. Und genau diese Methode, also da braucht man gar keine große Laboruntersuchung, man hat einfach Farbstoffe, die auf gewisse Sachen reagieren, die kann man für alle möglichen Krankheiten auch anwenden. Das ist eine ganz einfache Sache hier, wo man gar kein großes Labor für braucht. Das können Ärzte im Hinterzimmer machen. Und das wird zum Beispiel heute schon genutzt zur Geschlechtsauswahl. Das waren so ein paar Einblicke jetzt in die Entwicklungen, wo ständig die Ethiker gefragt sind, wenn sie sich nicht auf die Bibel berufen dürfen, nicht auf die Heiligkeit des Lebens, auf irgendwas, was da drüber ist, sondern nur wissenschaftlich argumentieren sollen, wo sie sagen müssen, naja, da sehen wir keine direkten Argumente. Wissenschaftlich, was ist wissenschaftlich? Wenn unser Ziel ist gesunde Menschen, ja, dann ist das völlig okay. Dann müssen wir gucken, wie wir diese Methoden so zur Anwendungsreife bringen, dass sie sicher sind. Und die meisten sind schon sicher, also in dem Sinn, dass dabei nichts Unerwünschtes passiert, dass es irgendwelche Fehlbildungen gibt oder so. Das war früher immer das Argument, man weiß ja gar nicht genau. Und naja, jetzt ist der Fortschritt so ein bisschen weiter, jetzt kannst du das vergessen. Das Argument zieht nicht mehr, ja, dass du dadurch Fehlbildungen riskierst durch diese Methoden. Die sind inzwischen so oft angewandt, dass man sagen kann, das ist vom Tisch das Argument. Du musst dir jetzt was anderes einfallen lassen. Warum nicht? Und jetzt, ja, Anfang des Jahres ist in China das erste Zwillingspärchen, glaube ich, ne? War das? Geboren, die genetisch tatsächlich verändert worden sind. Die haben jetzt eine kleine Mutation, dass sie kein AIDS mehr bekommen können. Es wurde erst groß gefeiert und dann war das Entsetzen in den anderen Ländern so groß, dass die Chinesen doch gesagt haben, naja, der hat das nicht abgesprochen, der hat das auf eigene Rechnung gemacht, wir machen das nicht weiter und so. Die sind da also ganz stark zurückgerudert, weil die nicht gedacht haben, dass es, der Schock darüber so groß ist. Aber jetzt hat es das erste Mal jemand gemacht, ja, einfach gezeigt technisch. Gut, dass das funktioniert, ist ohnehin klar. Bei Tieren wird es schon lange gemacht. Im Labor für Versuchstiere ist das ein Standardverfahren, dass man die verändert zur Welt bringt, um bestimmte Sachen testen zu können. Und bei Menschen sind sich bisher noch alle einig, dass es verboten sein soll. Aber wenn es jetzt das erste Mal gemacht hat und jetzt die nächsten Eltern sagen, ich möchte auch, dass meine Kinder kein AIDS kriegen, ja, was soll der Arzt denen antworten? Ja, nee, haben sie verboten? Ja, dann machen sie so, zahlen wir ihnen. Also wenn es einmal etabliert ist, dann ist das wie so ein Dammbruch, dann kann keiner das mehr zurückholen. Ja, da sehen wir was, obwohl wir Leben noch gar nicht richtig verstanden haben, wie wir so vorher gesehen haben, ja, noch ganz viele Sachen, keine Zusammenhänge nicht begriffen haben, haben wir heute die Möglichkeit, in diesen Punkten Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und mir kommt das fast so vor, als ob das so ein Kennzeichen auch der letzten Tage ist, wo Gott einfach uns prüft als Menschheit und guckt, wie weit gehen sie denn? Wie weit überreizen sie das, was sie tun könnten? Ja, vielleicht knüpft man daran an, wenn dazu Fragen sind. Ich meine, wir haben ja über viele Sachen jetzt nicht gesprochen. Gentechnik wäre noch ein ganzer neuer Bereich. Also Gentechnik gibt es ja die weiße, graue, grüne, rote, gelbe Gentechnik. Also es gibt weiße Gentechnik, ist, was man im Umweltbereich benutzt, um zum Beispiel Bakterien so zu optimieren, dass sie Öl futtern und dann die Ölpest wegfressen. So graue Gentechnik ist, was man für Produktionsverfahren benutzt, wenn man Bakterien oder Pilze so optimiert, dass sie irgendwas produzieren in der chemischen Industrie. Dann gibt es gelbe Gentechnik. Da werden Tiere verändert für Versuchsvorhaben. Das haben wir bei Bayer sehr intensiv gemacht. Dann gibt es grüne Gentechnik, da werden Pflanzen so verändert, dass sie maximalen Ertrag bringen oder resistent sind gegen irgendwelche Erreger. Und rote Gentechnik, und die ist bis heute in Deutschland komplett verboten, das sind Eingriffe zur Therapie oder Veränderung des menschlichen Erbguts. Das hier ist ja keine Gentechnik, das ist einfach eine Selektion, ja. Und da sagen viele, na was wollt ihr denn, das ist doch besser, als wenn sie die Mädchen abtreiben oder besser, als wenn sie die Mädchen, die schon geboren sind, um die Ecke bringen. Das passiert auch auf den Dörfern. Ja? Also da kann man natürlich, schlimmer geht immer. Ja? Wenn man jetzt argumentiert, rein vom Natürlichen her, wird man alles irgendwo sagen können, ist doch gar nicht so schlimm, könnte doch viel schlimmer sein. Ja? Die Leute wollen nun mal jung Und wer unbedingt einen Jungen will, der wird das auch irgendwie hinkriegen. Ob legal oder illegal, da ist es doch besser, man legalisiert das, dann ist der Schaden noch kleiner oder so. Ja? So eine Argumentation ist ziemlich, klingt erstmal logisch. Ja? Ja, dem entkommen wir nur, wenn wir Leben als etwas sehen, was eben von Gott geplant ist. Ja? Uns als Gedanken Gottes verstehen und jedes neue Leben. Ja, hatte jemand schon mal Berührung mit solchen Fragen? Also Fragen nach Intensivmedizin, was ist da richtig zu entscheiden? Oder ja, was eine andere ganz bedenkliche Sache ist mit der Genetik, da werden Menschen mit ihren Krankheiten identifiziert. Ja? Also wenn du dir einen Arm brichst, dann sagt jeder, naja, hast du Pech gehabt, kann jedem passieren, zwei Stufen auf einmal genommen, jetzt hast du halt einen Arm gebrochen. Und wenn du dich erkältest, dann sagt auch jeder, naja, klar, wenn alle rumhusten, irgendwann erwischt es dich auch. Dann, und selbst bei chronischen Krankheiten sagt man, okay, das hast du halt irgendwie bekommen, aber wenn klar ist, du hast eine Krankheit, weil du im Genom einen Defekt hast, dann wird heute mehr gesehen, dann du bist der Mutant, ja, das bist du, das ist dein Genom, was dich dazu bringt, dass du so krank bist. Und je mehr man eben auf dieses Genom fokussiert, desto mehr macht man den Träger dieser Veränderung für seine Krankheit verantwortlich. Das ist so eine ganz komische Fehlentwicklung, die damit einhergeht, dass man heute die Sachen alle auf dieser Ebene feststellen kann, ja. Alle Krankheiten, wo klar ist, die haben tatsächlich ihren Sitz da in deiner Erbinformation, da wird dann gesagt, das, ja, das bist du. Du bist halt so ein kaputter Typ, hier das und das, das hast du in deinen Genen und besser, du pflanzt dich nicht fort, sonst kriegen deine Kinder das auch noch. Solche Ideen, ja, das grenzt schon wirklich an Selektionsdenken. Ja. Ich habe in diesem Büchlein da über Darwin etwas zitiert von ihm, wie Darwin das so sehr vorsichtig als englischer Gentleman formuliert, also was man zumindest machen könnte. Er sagt natürlich, Menschen kann man nicht züchten, ganz klar, aber man könnte zumindest die Hindernisse für die Fortpflanzung von den unteren Schichten so erhöhen, dass die nicht auch noch sich so verbreiten, dass sie irgendwann die Edleren überwachsen oder so. Ja? Also das ist schon eine Steilvorlage für das, was die Nationalsozialisten später wirklich gemacht haben, dann zu sagen, welche Menschen wollen wir, und alles andere wird unterdrückt und das wird gefördert und dann soll der ganze Volkskörper sich daran gesund selektieren, weil wir eben alles unterdrücken, was irgendwie krankhaft ist. Ja? Und naja, wo ist da der Unterschied, wenn wir heute wirklich anfangen würden, genetisch vorzusortieren, ja? Was wollen wir zulassen und was nicht? Und die Versuchung, das wird natürlich eingefädelt mit so krassen Fällen wie Mukoviszidose. Ja? Das war bei der Abtreibung genauso. Da waren die ersten Argumente, waren hier Vergewaltigungsopfer. Erstmal ging es nur um die und die, wo das Leben der Mutter gefährdet ist. Und dann wurde dann gesagt, ja, willst du wirklich eine Frau, die so wieder ihren Willen da was, die dazu zwingen, das auch noch auszutragen? Und da mussten alle erstmal schlucken und sagen, boah, das ist ja wirklich eine Frage, ja. Und dann wurde gesagt, okay, das sind wirklich Grenzfälle, Ausnahmefälle, und damit hat es angefangen. Ja? Und heute ist es eine Proforma-Sache, diese Beratung. Wenn du willst, kannst du in Deutschland legal abtreiben. Ja? Also eben nicht legal, aber ohne, dass dich jemand da belangt. Das hat ganz harmlos angefangen mit Riesenhürden, und dann wurde gesagt, naja, wenn die dürfen, dann warum sollen andere nicht dürfen? Dann ist es ja kein Mord, dann ist es ja irgendwo eine Möglichkeit. Und das wäre hier genau das Gleiche. Ja? Wenn man einmal anfängt zu sagen, Mukoviszidose ist schlimm, dann sagt der andere, ist das einfach nicht schlimm? Willst du mal gucken, wie die leiden und so? Und wo ziehst du da die Grenze? Ja? Wenn die Methode einmal durchgewunken ist, dann ist das nicht mehr aufzuhalten. Und also ich warte da fast täglich drauf, dass es irgendwann dazu kommt, dass sich die Leute, die das immer stärker fordern, durchsetzen und die ersten Sachen erlaubt werden. Ja? Und das wäre schon ziemlich fatal für unser Menschenbild, was sich ja aus dem Gottesbild ableitet. Ja, wenn wir direkt keine Fragen haben, machen wir jetzt eine Pause und danach in Portugal-Einheit. Ja, bitte.
Ich dachte gerade, wo du das so dargestellt hast, beim Turmbau zu Babel, da war es ja auch so, da hat Gott dann irgendwann mal runtergeguckt vom Himmel, und da sagt Gott dann in 1. Mose 11, Vers 6, und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns, und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Und ich denke auch, dass wir einer Zeit entgegengehen. Wenn man einen Damm anfängt zu brechen, wird man ihn auch komplett auflösen. Das heißt, ohne dass man sich dessen bewusst ist, dass wir einen Schöpfer haben, wird es auch keine Grenzen geben, das Leben zu schützen. Nur noch insofern, als man es braucht. Man degradiert eigentlich zum Tier. Und umso wichtiger ist es, denke ich, für uns, dass wir in dieser Sache gerade stehen, und auch zu dem stehen, was die Schrift uns lehrt, nämlich, dass wir das Leben schützen. Ich denke, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Der Alex wird nachher